Herzlich willkommen zu meiner Predigt an diesem Sonntagmorgen. Anfechtungen, Zweifel, Versuchungen, hört das denn nie auf? Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Wer kennt sie nicht? Anfechtungen, Zweifel, Versuchung, sie gehören zum Leben des Christen einfach dazu. Aber sie dürfen uns nicht negativ beeinflussen. Denn die Aussage der Bibel ist klar, so viel vorweg. Durch Anfechtung, Zweifel und Versuchungen soll der Glaube gestärkt und nicht geschwächt werden. Doch im Alltag sieht das oft anders aus. Viele Anfechtungen, Zweifel, Versuchungen beuteln Christen. Und manch einer resigniert, führt ein frustiges Christsein mit negativer Sogwirkung für andere. Zweifel, Anfechtung und manche Versuchungen, sündigen zu wollen, gehören aber dazu. Glaube ist und bleibt nämlich auch angefochten. Dem muss ich begegnen. Das muss ich wissen. Wer sich aber den Anfechtungen ergibt, der droht, im Strudel der Anfechtung unterzugehen. Manch einer stellt sich die Frage, wer bin ich denn schon? Gott kann mit mir nicht viel anfangen. So wie ich lebe, so wie ich denke, kann Gott mit mir nicht zufrieden sein. Ich kann nichts, ich bin ein Versager. Ich bin bitter geworden über manches Leid, über manches, was ich erlebe. Manche haben auch Glaubenszweifel. Stimmt das überhaupt noch? Was ist mit den anderen Religionen? Oder ich erlebe mit Gott gar nichts mehr. Manche kommen mit dem Leid nicht klar, was sie erleben. Warum mutet Gott mir dieses oder jenes zu? Stimmt das noch, dass alles mir wirklich zum Besten dienen soll? Oder ganz einfach, alles ist so schwierig im Leben geworden. Warum jetzt das, was ich erleben muss? Gott, wo bist du? Wieso? Weshalb? Warum? Diese Fragen sind berechtigt und sie gehören zum Christenleben dazu. Aber diese Fragen können mit uns etwas machen. Sie können mich in einen negativen Sog ziehen, dass alle Lebensfreude, Glaubensfreude, Beziehung zu Gott, dass das den Bach runtergeht. Lass mich noch eine wichtige Grundlage vorweg sagen. Denn das Leben des Christen, das ist der Wunsch Gottes, soll sich vom Wirken des Heiligen Geistes her prägen lassen. Wir leben als Christen in einem ständigen Spannungsfeld. Auf der einen Seite möchte Gott uns zu sich ziehen und er tut es. Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist geschenkt und wir bekommen die Impulse zum Handeln. Und der Heilige Geist wohnt ja bekanntlich auch im Herzen des Gläubigen. Aber auf der anderen Seite gibt es Dinge, die uns immer wieder von Gott wegziehen wollen. Und immer wieder stehe ich in dieser Entscheidung, wem will ich folgen? Meinem eigenen Ich oder das, was der Heilige Geist mir sagt? Das Problem ist uralt und hat Paulus im Galater 5, Vers 16 und 17 so beschrieben. Ich rate euch, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen, wenn er euch führt. Werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünsche und Verlockungen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir doch immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unseren Egoismus nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt. Und die Bibel sagt zum Thema Anfechtung, Zweifel und Versuchung, das im Jakobus 1 ab Vers 2 nachzulesen. Liebe Brüder, ich ergänze, liebe Schwestern, ihr braucht nicht daran zu zweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil. Jetzt kommt diese wunderbare Aussage. Freut euch darüber. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen dem Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Glücklich ist der zu nennen, der die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz des ewigen Lebens krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Niemand, der in Versuchung gerät, kann deshalb behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott, der für das Böse unangreifbar ist, wird niemanden zum Bösen verführen. Es sind vielmehr unsere eigenen, begehrlichen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann folgt diesen Wünschen die böse Tat. Jakobus, ein leiblicher Bruder von Jesus Christus, hat diese drei Begriffe als Bestandteil des Lebens genannt. Ja, sie gehören dazu, aber im positiven Sinne. Damit Christen im Glauben stark und beständig werden und bleiben, muss Gott unseren Glauben immer wieder auch hinterfragen. Und er tut es, indem er uns Dinge in den Weg legt, wo wir geprüft oder angefochten werden. Ähnlich wie die Schüler in der Schule Klassenarbeiten schreiben, müssen Lehrer durch Klassenarbeiten Wissen überprüfen. Und Gott tut das nicht anders. Ich möchte diese drei Begriffe ein wenig näher betrachten. Zweifel, Anfechtung, Versuchung. In Jakobus 1, 6 bis 7 steht, betet in großer Zuversicht und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas schenkt. Was ist Zweifel? Zweifel ist im Neuen Testament erst einmal wertneutral. Der Begriff Diakrino bedeutet zweierlei. Unterscheiden oder beurteilen. Es bedeutet, Gottes Verheißungen, Gottes Aussagen und Regeln zu hinterfragen, um sie zu verstehen. Zum Beispiel. Im Studium des Wortes Gottes sind Zweifel also durchaus berechtigt. Je intensiver ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige und ihn dabei wirken lasse, werden Zweifel göttliche Antworten bekommen im Sinne der Bestätigung. Ach, so ist das, Gott. Jetzt habe ich wieder etwas mehr von dir verstanden. Ein Studienkollege von mir hat nicht an Gott geglaubt und wollte Gott widerlegen, hatte massivste Zweifel, dass das, was in der Bibel steht, alles stimmt. Und jemand sagte ihm, lies doch mal die Bibel und lass das auf dich wirken. Und er hat wirklich die ganze Bibel durchgelesen und im Zuge der Bibellese kam er zum lebendigen Glauben. Wo allerdings Zweifel eine negative Eigendynamik bekommen, und das heißt, wenn man sich von Gott löst, dann wird's kritisch. Und das meint Jakobus, wenn er von Zweifeln redet. Also, sich von Gott zu lösen, ihm nicht mehr zu vertrauen. Denn Glauben heißt doch nichts anderes als Vertrauen und Gehorchen, ohne dabei Gottes Existenz und seine guten Ordnung anzuzweifeln. Wer Gottes Gebote und Offenbarung gegenüber seinem Verstand zum Maßstab setzt, wird von seinen zweifelnden Gedanken und Überlegungen hin und her geworfen, eben wie eine Welle von der Macht des Windes im Meer. Er ist ein Mensch mit zwei Seelen, schreibt Johannes, uneins in sich selbst und uneins in seinem Handeln. Er hat keinen festen Standpunkt im Leben, weil er Gott verloren hat. Und letztendlich geht er unter, ähnlich wie Petrus auf dem Wasser unterging. Der zweifelnde Thomas, der uns ja auch in der Bibel genannt wird, ist ein positiver Zweifler. Denn er will lediglich die Wahrhaftigkeit der Auferstehung prüfen. Und Jesus nimmt das ernst und gibt ihm die Möglichkeit, das zu überprüfen. Leg deine Hände in meine Wundmale und überprüfe es und dann glaube. Das soll ihm Sicherheit geben. Wo Zweifel aber in die Hoffnungslosigkeit führt, wo der Mensch sich selber aufgibt oder Gott aufgibt oder keine Hilfe mehr von Gott erwartet, da herrscht die Verzweiflung, die sogar krank machen kann. Also, Zweifel sind normal und wertneutral. Aber Zweifel haben immer auch ein Ziel. Sie sollen uns enger zu Gott, näher zu Gott führen und enger mit Gott verbinden. wenn das Gegenteil passiert, dass sie uns von Gott trennen, dann wird's kritisch. Der zweite Begriff, den Jakobus benutzt, ist Versuchung. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott, schreibt er. Denn Gott, der für das Böse unangreifbar ist, wird niemanden zum Bösen verführen. Und jetzt kommt die zentrale Aussage. Es sind vielmehr unsere eigenen begehrlichen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, folgt diesen Wünschen die böse Tat. Hier steht ein griechischer Begriff, der heißt Peirasmos. Und er beschreibt beides, Anfechtung und Versuchung. Der Deutsche muss das trennen, weil wir dieses griechische Wort so nicht kennen. Betrachten wir zuerst einmal, was sind denn Versuchungen? Jeder Christ ist zu jeder nur denkbaren Sünde fähig. Und ich werde nicht müde, immer zu erklären, wir leben in dem sogenannten System Satan. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt, sagt Jesus. Und dieses System, was der Satan aufgebaut hat in dieser Welt, funktioniert durchaus unterschiedlich. Aber er aktiviert die in uns wohnende Anlage zum Sündigen über unseren Körper, über die Seele, über mein Denken, über mein Fühlen, über mein Wollen, über die Werbung und vieles mehr. Letztendlich wird mein Egoismus angesprochen, bekomme etwas, habe etwas, will etwas und so weiter. Löst sich mein Denken, Fühlen und Handeln dann von Gott, dann kann es zur Sünde werden. Dabei ist es nicht Gott, der mich zum Sündigen reizt, sondern das kommt aus dem Menschen selbst heraus. Und in diesem Spannungsfeld leben wir ständig, sind dem ausgesetzt. Gott sagt, lass es nach, mein Ich sagt, lass es zu. Und in kleinem und großem leben wir in diesem Spannungsfeld. Ich begehre etwas zu haben, von dem Gott sagt, warum? Das brauchst du doch gar nicht. Ich will etwas sein, von dem Gott sagt, du bist in meinen Augen wertvoll genug, das brauchst du gar nicht. Ich will etwas darstellen, damit andere mich anerkennen und loben. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, das reicht aus für Zeit und Ewigkeit. Ich. Wo sich meine eigenen Wünsche, Begierden, Träume, Gedanken, Überzeugungen, Planungen von Gott lösen, wo sie eine Eigendynamik bekommen, drohen wir, Gott zu verlieren. Und das führt unweigerlich zur Trennung. Und letztendlich kann es sogar, so sagt es Jakobus, zum leiblichen Tod führen. Das wäre die Sünde, die zum Tod führt, die uns auch im 1. Johannes begegnet. Der dritte Begriff ist Anfechtung. Anfechtung bedeutet eigentlich Prüfung. Gott prüft oder lässt es zu, dass unser Glaube unter Druck gerät. Aber immer so, dass wir nicht sündigen müssen. Wenn wir von Anfechtung sprechen, wie gesagt, dieses griechische Wort Peirasmos hat diese Doppelbedeutung, dann meint die Bibel Glaubensprüfungen. Gott kann uns an Grenzen führen, aber er gibt uns die Kraft, in diesen Grenzen und in diesen Anfechtungen standhaft bleiben zu können. Paulus hat das so im 1. Korinther 10, Vers 13 beschrieben. Das, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass ihr in der Versuchung zugrunde geht. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeiten, diese Glaubensprüfung zu bestehen. Gott kann unseren Glauben einer Prüfung unterziehen. Warum? Damit sich unser Glauben bewährt. Damit unser Glauben zur Reife gelangen kann. Vielleicht, damit wir auch mal dieses kleine Wort Geduld lernen. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Nein, das ist oft anders bei Gott. Gott kann unseren Glauben einer Prüfung unterziehen. Vielleicht auch im Sinne der Erziehung, dass Gott mit uns einfach weitere charakterliche Schritte gehen möchte oder in unserer Persönlichkeit weitere Schritte gehen möchte. vielleicht auch einmal, um zu züchtigen oder gar zu bestrafen. Das ist die Sprache, die ich leider habe lernen müssen. Ich wollte nicht so leben, wie Gott es sich vorstellt vor etlichen Jahren. Und Gott hat mir 2 Unfälle, die ich selber verschuldet habe, in den Weg gestellt. Und erst da wurde ich wach und habe gesagt, hey Gott, was ist das denn jetzt? Und fing ganz neu an, Gott zu suchen. Vielleicht sind Glaubensprüfungen aber auch dadurch da, dass wir Lebensführung erkennen. Manchmal, und das sehen wir bei Hiob und bei Stephanus, und das ist sicherlich ganz, ganz schwer zu verstehen, manchmal unterzieht Gott unseren Glauben einer Prüfung, um zu zeigen, was für ein großer, allmächtiger Gott er ist. Hiob hat es nicht verstanden oder erst sehr viel später verstanden, warum er leiden musste. Und warum Stephanus, dieser große, gewaltige Mann, gesteinigt wurde, wir verstehen es nicht. Es ist für uns Christen schwer zu verstehen, warum Gott Prüfung bis hin zum Leid, ja bis hin zum Tod zulassen kann. Und diese Frage nach dem Warum lässt sich oft nicht direkt beantworten, vielleicht im Rückblick betrachtet. Es bleibt in manchen Dingen einfach auch unergründlich, warum handelt Gott so? Aber seine Gedanken und seine Wege sind eben nicht unsere Wege. Kann ich trotzdem das dann annehmen, wenn Gott mir Wege zumutet, die ich nicht verstehe? Halten wir fest, Anfechtungen sind Gottes Examina, damit mein Glaube wächst und stärker wird, hin zu einem stabilen Christenleben. Ja, Fragen und auch ein gesunder Zweifel bleiben und die tägliche Bewährung, der Versuchung zum Sündigen nicht zu erliegen, bleibt auch. Wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, lernen wir es mit Jakobus zu sagen, wir freuen uns, wenn Gott Anfechtungen zulässt oder gar schickt. Zugleich zeigt es uns, dass Gott in uns und an uns am Wirken ist. Und es nützt uns, damit wir Nachfolge noch besser verstehen und damit Nachfolge noch stabiler wird. In einem zweiten Teil möchte ich uns einige praktische Hilfestellungen geben. Wie können wir über Anfechtung, Zweifel und Versuchungen siegen? Wie können wir sie bewältigen? Das geht, indem wir einige Dinge lernen und in uns darin einüben. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, üben wir uns doch in Gelassenheit. Jeder Schüler weiß, dass in regelmäßigen Abständen Klassenarbeiten folgen. Hat er gut gelernt, kann er gelassen in diese Arbeit hineingehen. Hat er nicht gut gelernt, ja, dann muss er sich nicht wundern, wenn er auch mal ein negatives Ergebnis bekommt. Und Gott misst uns ebenfalls in regelmäßigen Abständen Prüfungen zu. Wenn wir diesbezüglich doch mehr Gelassenheit bekämen und mehr Gott vertrauen und uns dem stellen können, so werden wir mit Anfechtungen viel, viel leichter umgehen können. Ein Ältester in meiner Gemeinde vor etlichen Jahren sagte mir mal, das mit den Anfechtungen, Versuchungen und Zweifeln, das ist für mich eigentlich kein Thema mehr. Ich habe so ein tiefes Gottvertrauen bekommen, dass ich damit umgehen kann. Der Mann hat gelernt, war mir ein großes Vorbild. Vertrauen wir doch Gott und werden wir stille vor ihm, klagen wir nicht, sondern loben wir Gott und danken wir ihm. Herr, danke, du mutest mir jetzt wieder eine Schwierigkeit, eine Prüfung zu oder wieder eine Versuchung. Herr, gewähre mir Gnade und Kraft, standhaft zu bleiben und sage mir vor allem, wie du denkst, damit ich auf deinen Wegen bleiben kann. Ein zweiter Aspekt. Üben wir uns doch darin, Gottes Gedanken zu verstehen. Je besser wir Gottes Gedanken kennen, je besser wir die Bibel kennen, desto leichter können wir auch Anfechtung und Versuchung widerstehen. Die Bibel kann unsere angefochtene Seele immer wieder aufrichten und beleben. In Zeiten der Prüfung ist gerade das Bibellesen, das Gebet, vielleicht auch der geistlicher Austausch mit lieben Menschen so wichtig. So wichtig. Je mehr Zeit wir uns gerade in Anfechtung und Schwierigkeiten nehmen, uns mit Gott zu beschäftigen, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, desto eher werden Anfechtung oder Versuchung auch zu Ende sein können. Der Psalmist schreibt im Psalm 119, Vers 11, ich behalte dein Wort in meinen Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und ich ermutige an dieser Stelle immer wieder neu. Leute, wir brauchen eine gute, fundierte Bibelkenntnis. Ich ermutige dazu, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern sie auch in der Systematik von 1. Mose bis Offenbarung 22 zu verstehen. Es gibt so wunderbare Bibelleseprogramme, es gibt dazu Glaubenskurse. Auch auf meiner Webseite habe ich sie reingestellt, die kann man sich runterladen zum Lesen. Tut es doch einfach und werdet im Glauben stark. Gerade jetzt, in der Corona-Zeit, haben wir doch diese Möglichkeiten, dass wir Zeiten haben, uns mit dem Internet zu beschäftigen, Zeiten haben zu lesen, Zeiten haben zu reifen. Gerade wo der gesamte Gemeinschaftsaspekt eben momentan durch Corona ein wenig da niederliegt. Ein drittes. Üben für uns in Demut. Und seien wir stolz auf unsere Schwachheit. Kein Widerspruch. Üben wir uns in Demut und seien wir stolz auf unsere Schwachheit. Das war Paulus' Ansatz, wenn er sagte, Gottes Gnade ist in mir, der ich schwach bin, mächtig. Überhebliche Menschen bringen Gott irgendwann zu Fall. Nicht? Nochmal, überhebliche Menschen bringt Gott irgendwann zu Fall. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Aber jene, die ihm in Demut begegnen und bereit sind, alles aus seiner Hand anzunehmen, auch die unverständlichen Lebenswege, die werden letztendlich Segen erfahren können. Wie war das bei Paulus? Er hatte ein Augenleiden. Es war ihm hinderlich im Dienst, schreibt der 2. Korintherbrief. Und er hat Gott mehrfach gebeten, Herr, nimm mir dieses Leid weg. Aber Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn wenn du schwach bist, bist du stark. Wenn ich Gott in dir wirke, dann bist du stark. Nicht, Paulus, wenn du aus dir selbst herauswirkst. Und das hat Paulus irgendwann verstanden. Dann hat er gesagt, danke für dieses Augenleiden. Oder wahrscheinlich war es das, das wissen wir nicht genau. Gott, ich will es annehmen, weil es mir immer wieder meine menschlichen Grenzen aufzeigt und deine allmächtige Größe auf der anderen Seite. Es hält mich in der richtigen Balance und in der richtigen Beziehung zu dir, Gott. So konnte Paulus sein Leid annehmen. Unsere Schwachheiten sind Gottes Gelegenheiten zum Handeln. Wenn wir meinen, von Gott losgelöst alles selbst tun zu können oder zu müssen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir dadurch in Anfechtung und Versuchung geraten. Wo wir es aber lernen, dass Gott durch uns wirken möchte und kann, das ist der Weg auf die Straße des Sieges. Ein viertes. Üben wir uns doch darin, das Evangelium zu verkündigen. So trat es Paulus. Statt im Gefängnis in Anfechtung und Zweifeln und Vorwürfen unterzugehen, verkündigt er mutig das Evangelium. Er war mal wieder inhaftiert. Scheint darüber zu klagen, wie ungerecht diese Welt gerade wieder mit ihm umgeht. Fängt er an, Loblieder zu singen, verkündigt das Evangelium, sodass die ganzen Gefangenen mithören. Er nutzt diese prekäre Situation, die er gerade hat, um das Evangelium zu verkündigen. Leute, lasst uns doch hier kreativ werden, auch in Corona-Zeiten, kreativ werden. Wie können wir das Evangelium zu den Menschen bringen? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. In dem Moment, wo wir mich erleben, wie die frohe Botschaft froh macht, macht es uns auch froh. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wie Anfechtungen besiegt werden können. Ein fünftes dazu. Üben wir uns doch darin, unseren Blick auf die Zukunft zu richten. Ganz gleich, was geschieht. Gott hält unser Leben in seiner Hand. Dieses Wissen ist enorm tröstlich und lässt uns Anfechtungen leichter ertragen, ohne unterzugehen. Das, was wir hier auf dieser Erde erleben, hört auf. Irgendwann in der Zukunft, in der Herrlichkeit bei Gott, gibt es sowas nicht mehr. Diese leichten Prüfungen hier in der Gegenwart sind nur kurz. Sie werden vom ewigen Leben irgendwann abgelöst. Dann wird es kein Widerstand, keine Bedrängung, keine Tränen, kein Leid und kein Schmerz mehr geben. Das ist das, was Gott uns zugesagt hat. Einmal dürfen wir in dieser Ewigkeit leben. Und noch ein Aspekt. Paulus sagt im Philipperbrief sehr klar, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich lebe im Hier, Heute und Jetzt und gestalte mein Leben hier, heute und jetzt im Blick auf die Herrlichkeit, auf die Zukunft, die mich irgendwann einmal erwartet in Gottes Ewigkeit. Und diese Lebensperspektive brauchen wir. Heute mich nicht von der Vergangenheit einlullen zu lassen, gefangen zu halten, mit einer Fußangel durchs Leben zu laufen, sondern sie abzustreifen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich lebe hier, heute und jetzt in der Gegenwart und darf im Blick auf Gottes wunderbare Ewigkeit mich freuen, dass ich Christ bin und dass Gott mal in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt. Ein sechster Aspekt. Üben wir uns doch darin, wachsam zu sein und Widerstand zu leisten. Anfechtungen sind nicht kalkulierbar. Sie kommen und sie gehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir jederzeit wachsam sind. Gleich könnte eine Versuchung über mich hereinbrechen. Gleich könnten wieder doofe Gedanken kommen. Gleich kann das Begehren wieder losgehen. Gleich könnte. Wenn wir das im Hinterkopf haben, weil wir Menschen sind in unserer Schwäche, ist es umso wichtiger, immer wieder in die Nähe Gottes zu kommen. Der Jakobusbrief sagt an anderer Stelle, wenn wir in der Nähe Gottes bleiben und dort leben, sind wir geschützt. Bleiben wir dort, in Gottes Nähe, in seiner Gemeinschaft. Und immer wenn ich merke, es geht mir nicht gut, wenn ich merke, es grummelt schon wieder, nehmt euch eine Auszeit, 5 Minuten, an einen stillen Ort gehen, und das kann die Toilette sein, völlig egal, an einen stillen Ort gehen und ins Gebet gehen. Herr, es grummelt in meinem Herzen. Herr, ich habe schon wieder so diesen doofen Gedanken. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir das wegnimmst. Befreie mich doch davon. Und wir werden erleben, wie Gott uns befreit und wie Gott uns dann auch in diesem Bereich siegreich werden lässt. Ein siebtes dazu, üben wir uns im Gebet. Jesus selbst lehrt uns in Matthäus 26, Vers 41, bleibt wach und betet, damit ihr die kommenden Tage überstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Mein Gebet am Morgen lautet, Herr, heute möchte ich unter deiner guten Leitung leben. Bitte bewahre mich davor zu sündigen. Und so steht es ja auch im Vaterunser. Eigentlich steht da wörtlich, führe uns in der Versuchung. Bewahre uns davor, dass wir sündigen müssen. Führe uns in der Versuchung und bewahre uns davor, dass wir sündigen müssen. Das ist der Sinn dieser Bitte im Vaterunser. Und wenn das schon im Vaterunser steht, als eines der wichtigsten Bitten, die Jesus uns lehrt, eines der wichtigsten Gebetsabschnitte, die Jesus uns lehrt, dann wollen wir das doch beherzigen und immer wieder auch im Blick haben, ja, morgen kann wieder irgendwas Doofes kommen. Und ich darf das im Gebet vor Jesus ausbreiten. Und ich darf ihn bitten, dass ich bewahrt bleibe und nicht sündigen muss. In der engen Beziehung zu Gott wird das gelingen. Dessen bin ich sicher. Liebe Gemeinde, freut euch, wenn euer Glaube geprüft wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Ich wünsche uns, dass wir gerade in diesen Zeiten, die wir erleben, Anfechtung, Versuchung und Zweifel besiegen können, dass wir Gott die Treue halten, nicht in Sünde fallen und dann erleben, wie er uns führt. Freuen wir uns darüber, dass Gott an uns und in uns am Wirken ist. Gott segne uns dabei. Amen.